Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Claudia Hennen, herzlich willkommen. Sollte das Flughafen-Asylverfahren abgeschafft werden? Aus menschenrechtlichen Gründen ist es seit Jahren in der Kritik. Über die Ein- oder Ausreise von Geflüchteten, die auf dem Luftweg nach Deutschland kommen, wird nämlich in Schnellverfahren entschieden. Die Betroffenen werden vorübergehend in Gewahrsam genommen. Am Berliner Flughafen soll nun ab 2026 ein neues Zentrum für genau diese Verfahren entstehen. Und das stößt auf großen Protest. Mehr dazu gleich bei Deutschland heute. Außerdem Mehrweg-Angebotspflicht. Das neue Gesetz wird kaum kontrolliert. Wir haben uns in der Hamburger Gastronomie umgehört. Und wir berichten vom LNG-Terminal aus Brunsbüttel. Die Anwohner klagen, es sei zu laut. Im Beamtendeutsch heißt es schlicht Behördenzentrum. Kritiker aber sehen darin ein Abschiebedrehkreuz. Die Rede ist vom geplanten Ein- und Ausreisezentrum für Geflüchtete am Berliner Flughafen BER, das in Brandenburg seit Monaten für eine Kontroverse sorgt. Hier sollen künftig die Fälle von Geflüchteten abgewickelt werden, die sich etwa im Flughafenverfahren befinden oder nach dem Dublin-Abkommen wieder in die EU-Länder zurückgeschickt werden, über die sie eingereist sind. Kritisiert wird die Größe des Zentrums, aber auch, dass das Vorhaben durch einen umstrittenen Investor gebaut werden soll. In einem Protestcamp am Flughafen protestieren Flüchtlingsaktivisten seit letzter Woche gegen das Vorhaben. In diesen Minuten startet eine Demo.
Mehrere hundert Menschen kampieren auf einem Feld am Rand der Startbahn des Flughafens Berlin-Brandenburg. Das Zeltlager nennt sich Stop Deportation Protest Camp. Die Teilnehmenden protestieren mit harschen Worten gegen das geplante Ein- und Ausreisezentrum am Flughafen BER, was hier alle nur Abschiebezentrum nennen.
And definitely we are against this new.
Und ganz klar sind wir gegen diese neokolonialen Strukturen, das dieses Abschiebehaftzentrum darstellt und welches eines der größten dieser Art in ganz Europa sein wird,
sagt einer der Organisatoren des Camps, Sulti Madel. Mehr möchte er zu seiner Person nicht sagen, ergänzt Madel. Als geflüchtete Person werde man kriminalisiert, so sein Argument, weshalb er seine Identität schützen wolle. Sulti Madel fordert für alle Geflüchteten eine unbegrenzte Aufenthaltserlaubnis.
This is humiliating all our rights.
Dieses Zentrum erniedrigt alle unsere Rechte und diskriminiert uns, denn wir wissen, dass Freizügigkeit ein Recht aller ist, nicht nur der in Europa oder im Westen geborenen Menschen.
Die Kosten des Protestcamps beliefen sich auf rund 50.000 Euro. Finanziert werde es von verschiedenen Gruppen, unter anderem der Klimabewegung, heißt es auf Nachfrage. Das Protestcamp in Schönefeld ist vergangene Woche vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg erlaubt worden, nachdem Brandenburgs Polizei Beschwerde gegen das Camp eingelegt hatte. Einer der Teilnehmer des Protestcamps ist auch der 37-jährige Songo Saidu. Er ist 2013 aus Burkina Faso wegen seines politischen Engagements nach Deutschland geflohen.
Ja, beaucoup de déportations qui sont passées là-bas et la déportation nous.
Ich habe jahrelang Erfahrung mit Abschiebung gemacht. Die Angst vor Abschiebung übt einen massiven Druck auf uns aus. Es ist extrem zermürbend und kann Menschen bis in den Tod treiben. Das System muss geändert werden.
Alle Abschiebungen müssen sofort ausgesetzt werden, fordert Songo Saidu und ergänzt, das geplante Behördenzentrum am BER sei einzig und allein auf kompromisslose Abschiebung ausgelegt. Kritik, die der Brandenburger Landespolitiker, CDU-Fraktionschef Jan Redmann, nicht nachvollziehen kann. Vor allem die Kritik an der Größe des geplanten Behördenzentrums. Geplant ist eine Unterkunft im Transitbereich des Flughafens, in dem knapp 50 Personen in Ausreisegewahrsam genommen werden können. Dort sollen ausreisepflichtige Ausländer maximal 10 Tage lang untergebracht werden, um die Abschiebung sicherzustellen. Das Zentrum sei dringend notwendig, um eine geordnete Ein- und Ausreise von Migranten zu garantieren, sagt der Christdemokrat Redmann. Er ist Teil der Brandenburger Kenia-Koalition, bestehend aus SPD, CDU und Grünen.
Es sind räumliche Voraussetzungen, auch organisatorische Voraussetzungen. die da geschaffen werden müssen. Und natürlich müssen wir auch im Blick haben, dass es dabei nicht nur um die Rückführungen geht, die Brandenburg veranlasst, sondern der Einzugsbereich des BER, der ist deutlich größer.
Auch andere ostdeutsche Länder und Berlin wollen nach Angaben des Innenministeriums auf das geplante Ein- und Ausreisezentrum zur Abwicklung der Rückführung von Geflüchteten zurückgreifen. Das Protestcamp am BER, das ein Bleiberecht für alle Geflüchteten fordert, basiere auf einem fragwürdigen Rechtsverständnis, ergänzt Redmann. Abschiebungen, insbesondere von Straftätern, seien, Zitat, Teil eines verantwortungsvollen Asylrechts, das vor allem die Schwächsten im Blick hat und die verfügbaren Kapazitäten auf deren Unterstützung ausrichtet. Ähnlich sieht es Daniel Keller, SPD-Fraktionschef im Brandenburger Landtag. Aus seiner Sicht sei die Kritik am Behördenzentrum unangebracht.
In diesem Behördenzentrum wird es auch die Möglichkeit von Rechtsberatung geben, sodass auch die Menschen, die keine Bleibeperspektive haben, ausreichend Unterstützung, Angebote bekommen, auch hier alle rechtsstaatlichen Mittel zur Verfügung gestellt zu bekommen.
Für harsche Kritik sorgt weiter, dass der Investor Jürgen B. Haader das Vorhaben des Ein- und Ausreisezentrums am BER realisieren werde. Haader ist umstritten, da er bereits wegen eines Schmiergeldskandals vorbestraft war. Beim Brandenburger Innenministerium will sich dazu trotz Anfrage aktuell keiner äußern. Vor einem halben Jahr hat Michael Stübgen, der CDU-Innenminister in Brandenburg, bereits unterstrichen, dass er die Aufregung um den Bau durch diesen privaten Investor nicht nachvollziehen könne.
Der Investor ist Besitzer der Kerngrundstücke, die notwendig sind für das Projekt. Und deshalb können wir, wenn, dann nur mit ihm bauen.
Der erste Spatenstich soll noch in diesem Jahr erfolgen. 2026 soll das Behördenzentrum am BER fertig sein. Geplante Kosten 315 Millionen Euro. Nach Angaben des Brandenburger Innenministeriums wird dort außerdem ein Transitgebäude errichtet für bis zu 54 Geflüchtete, die sich im Rahmen des Flughafen-Asylverfahrens befinden, bei denen also erst geprüft werden muss, ob sie in die Bundesrepublik einreisen dürfen oder ausreisen müssen. Das ganze Projekt sei völlig überdimensioniert, kritisiert die migrationspolitische Sprecherin der Fraktion der Linken im Brandenburger Landtag, Andrea Jolige. Sie nennt das Behördenzentrum am BER ein Abschiebedrehkreuz, was aus der Zeit gefallen sei.
Wenn man sich dann gleichzeitig anguckt, dass es in Brandenburg ungefähr 150 Abschiebungen pro Jahr gibt, sieht man, wie ineffektiv das vor allem ist. Und gleichzeitig haben wir in Brandenburg völlig andere Probleme zu lösen gerade.
Bis heute, klagt Jolige, hätte man der Fraktion Die Linken im Brandenburger Landtag die Akteneinsicht zum Projekt verwehrt, um genaueres über die Kosten und Verträge herauszufinden. Weshalb man jetzt Klage beim Landesverfassungsgericht eingereicht habe, um vollständige Akteneinsicht zu bekommen.
Es gibt Protest gegen ein Ein- und Ausreisezentrum für Geflüchtete am Berliner Flughafen. Unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter war das mit Hintergrundinformationen. Der Burger im Styroporsarg, der Salat aus der Plastikschüssel. Wer sein Essen to go bestellt, der erhält es oft immer noch in Einmalverpackungen. Dabei gilt seit Januar die sogenannte Mehrwegangebotspflicht. Seitdem müssen Restaurants, Imbisse und andere gastronomische Betriebe den Kunden zumindest Mehrwegbehälter anbieten. Fast ein halbes Jahr nach Einführung des Gesetzes aber gibt es noch immer offene Fragen zur Umsetzung und kontrolliert wird die Vorgabe bisher kaum.
Mittagszeit im Restaurant Schönes Leben in der Hamburger Speicherstadt. In der Küche warten mehrere bestellte Gerichte in eckigen Mehrwegboxen darauf, abgeholt zu werden.
Ja, das ist jetzt ein Geschnetzel. Es geht in ein Büro auf der anderen Straßenseite. Und hier, so sieht das dann aus.
Jens Stacklies zeigt auf die Fleischstreifen in Bratensoße, die zusammen mit Kartoffelröstis in einer roséfarbenen Plastikbox mit durchsichtigem Deckel liegen. Dem Gastronomieunternehmer gehören mehrere Betriebe in und um Hamburg. Er beschäftigt dort mehr als 5 Mitarbeiter und seine Restaurantflächen sind jeweils größer als 80 Quadratmeter. Deshalb muss Jens Stacklies seit Anfang Januar für seine Kundschaft Mehrwegalternativen anbieten, falls diese die Gerichte to go mitnehmen wollen. Mehrweg wie die roséfarbene Plastikbox.
Bei uns sind das ungefähr 20, 25 am Tag, mehr ist das nicht. Deswegen können wir es so einfach handeln, ne?
Die meisten Gäste essen in seinen Restaurants vor Ort. Daher sei Mehrweg kein besonders großes Thema bei ihm. An sich sei die neue Regelung aber eine weitere Belastung für die Gastronomen in der Stadt, sagt Jens Stacklies. Er ist auch Vizepräsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands in Hamburg und vertritt dort die Gastronomie. Dass diese Müll vermeiden müsse, sei klar. Die Verbandsmitglieder seien aber genervt, weil auch 5 Monate nach Inkrafttreten der Gesetzesnovelle noch viele Fragen unbeantwortet sind. Jens Stacklies sieht beispielsweise mit Blick auf die Hygiene Haftungsrisiken.
Es gibt ja auch Gäste, die kommen mit ihrem Geschirr hierher und sagen, Mensch, geben Sie mir einen Schnitzel und ein bisschen schönen warmen Speckkartoffelsalat dazu. Da muss ich mir das natürlich angucken. Die Frage ist ja mal, wer ist verantwortlich, wenn was passiert? Also das ist immer so eine Grauzone, in der wir uns bewegen. Am liebsten ist es mir, wenn ich das in unser gereinigtes Geschirr mit rausgebe. Ansonsten ist das relativ schwierig.
Manchen Gastronomen sei zum Teil noch nicht mal klar, ob die neue Mehrwegregelung für ihre Betriebe überhaupt gelte. Zählen Aushilfskräfte zum Beispiel mit zur regulären Mitarbeiterzahl? Und was ist, wenn ein Restaurant im Sommer größer als 80 Quadratmeter ist, weil die Terrasse mitgenutzt wird? All das müsse erstmal geklärt werden. Und dann?
Die Frage ist natürlich, wer soll das alles kontrollieren?
In Hamburg ist die Umweltbehörde dafür zuständig. Auf Nachfrage erklärt die Behörde in einem schriftlichen Statement aber, dass sie dafür nicht genug Mitarbeitende hat.
Angesichts begrenzter Personalressourcen ist für uns eine flächendeckende Kontrolle der Mehrwegangebotspflicht zurzeit nicht das Mittel der Wahl. Konkreten Hinweisen aus der Bevölkerung wird aber nachgegangen, die Betriebe werden entsprechend angeschrieben. Bislang sind der Umweltbehörde 25 Meldungen zugegangen. Ob es sich dabei um Verstöße handelt, wird derzeit noch geprüft.
Grundsätzlich könnten Verstöße gegen die Mehrwegangebotspflicht mit Bußgeldern bzw. zu Beginn möglicherweise auch nur mit Verwarngeldern geahndet werden, so die Umweltbehörde. Wie viele Gastronomen seit Anfang 2023 in Hamburg also tatsächlich mit Mehrwegalternativen arbeiten, ist unklar. Das Unternehmen Recap, das seit einigen Jahren bundesweit ein Mehrwegpfandsystem anbietet, erlebt nach eigenen Angaben seit dem vergangenen Herbst zumindest eine verstärkte Nachfrage. Gerade bei großen Gastronomieketten sei das Bewusstsein für Mehrwegalternativen aufgrund des neuen Gesetzes gestiegen, erklärt Recap. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband findet, dass es künftig dennoch Kontrollen geben sollte. Jens Stacklies.
Wir müssen ja immer kontrollieren für die Ehrlichen, ne, wenn man so will. Und für die, die sich viel Mühe geben und die fleißig sind und das möchten. Aber letztendlich überfordert das im Moment alle. Das ist einfach so.
Der Verband hat deshalb einen 20-seitigen Leitfaden mitentwickelt, der den Betrieben mehr Klarheit verschaffen soll. Auf Bundesebene können sich die Verbandsmitglieder außerdem bei rechtlichen Fragen beraten lassen. Absehbar sei aber, dass einige Gastronomen erstmal ihre Restbestände an Einwegverpackungen aufbrauchen würden. Auch sonst brauche die Suche nach geeigneten Mehrwegsystemen etwas Zeit, sagt Jens Stacklies.
Ich denke mal, dass wir noch eine ganze Zeit lang mit Einweggeschirr leben werden müssen. Das sollte recycelbar sein, sodass wir da den Umweltgedanken so weit wie möglich pflegen können, bis es eine richtige Lösung gibt. Das wird noch einen Augenblick dauern.
Am Ende falle der meiste Einwegmüll außerdem bei kleinen Betrieben wie etwa Dönerläden an, die fast ausschließlich vom To-Go-Geschäft leben. Auch dort müsse es perspektivisch Mehrwegalternativen geben.
Die Mehrwegangebotspflicht greift noch nicht. Magdalena Neubich berichtete aus Hamburg. Sie sollen dabei helfen, Deutschland durch die Energiekrise zu bringen. Schwimmende Terminals für LNG, für verflüssigtes Erdgas. Eines wurde im März im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel eingeweiht und ist mittlerweile seit Wochen im Regelbetrieb. Da, wo das Terminalschiff liegt, ist man stolz darauf, wie schnell es gelungen ist, die nötigen Planungsunterlagen bereitzustellen. Doch ein paar hundert Meter weiter, da ärgern sich die Anwohner über den Lärm, der von dem Schiff ausgeht. Unser Schleswig-Holstein-Korrespondent Jörn Schaar berichtet.
Sie liegt am Elbehafen von Brunsbüttel und brummt vor sich hin. Die rund 400 Meter lange Höegh Gannet ist eine FSRU, eine schwimmende Lager- und Regasifizierungseinheit. Das blau-weiße Schiff übernimmt alle 3 Wochen verflüssigtes Erdgas von Spezialtankern mit einer Temperatur von minus 162 Grad Celsius. Erwärmt es langsam, bis es wieder gasförmig wird und speist es in das Erdgasnetz ein. Vor allem wenn ein Tanker an der Höegh-Gennet anlegt und sie mit neuem LNG versorgt, entstehen Geräusche, die im 500 Meter entfernten Wohngebiet die Anwohner stören. Christian Barz ist einer von ihnen.
Ja, es brummt und es heult. Es sind teilweise sehr tieffrequente Töne, die man vielleicht nicht akustisch wahrnimmt, aber die man körperlich fühlt. Aber es sind auch Heul- und Summgeräusche, also es ist schon unangenehm.
Barth sagt, an manchen Tagen hält man es im eigenen Garten schon jetzt nicht mehr aus. Und er befürchtet, dass es bald noch schlimmer werden wird, dann nämlich, wenn eine neue Entladungsbrücke ähnlich einem Steg gebaut wird.
Wir wehren uns, dass es vorgesehen ist, diese FSRU, die jetzt schon am Elbehafen liegt, dafür eine Jetty westlich des Elbehafens zu errichten. Dann rückt diese FSRU nochmal etwa 100 Meter näher an die Wohnbebauung ran. Das ist mit erheblichen Lärmbelästigungen verbunden.
Der Reihe nach. Eine Jetty ist der Anleger, an dem Schiffe wie die Höegh-Gennet festmachen. Dort befinden sich auch gleich die Anschlüsse an das Gasnetz und weitere Versorgungsleitungen. Für den Geschäftsführer des Elbehafens, Frank Schnabel, ist der Neubau einer Jetty näher am Wohngebiet alternativlos. Schriftlich teilt er mit:
Aktuell liegt die FSRU am bestehenden Gefahrgutliegeplatz des Brunsbütteler Elbehafens. Über den werden sonst zwei Kunden versorgt, die für die Sicherstellung der Energieversorgung Deutschlands ebenfalls von großer Bedeutung sind. Die Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung dieser Bestands Kunden war von Beginn an Grundlage und Voraussetzung für die Pläne zur Stationierung einer FSRU am Elbehafen und muss dies auch weiterhin sein. Daher wird die Jetty als langfristiger Liegeplatz für die FSRU Höegh-Gennet in westlicher Verlängerung der Pier im Brunsbütteler Elbehafen errichtet werden müssen.
Für etwaige Lärmschutzmaßnahmen sei der Betreiber des Schiffs, die RWE, zuständig. Ein Sprecher des Konzerns schreibt dazu, der Lärm sei vor allem während des wochenlangen Probebetriebs entstanden. Seit der Aufnahme des Regelbetriebs vor etwa anderthalb Wochen sei der Lärmpegel stark zurückgegangen. Und weiter?
Bei der LNG-Entladung Anfang Mai gab es vereinzelt Beschwerden über Lärm. Vor diesem Hintergrund haben wir eine Messung im Wohnviertel vorgenommen, um den aktuellen LNG-Entladevorgang messtechnisch zu begleiten. Die Ergebnisse dazu stehen noch aus. Darüber hinaus haben wir seit einigen Wochen eine Dauermessstelle im Hafen eingerichtet.
Christian Barth reicht das nicht. Gemeinsam mit einigen Mitstreitern hat er Flyer gedruckt und in der Nachbarschaft verteilt. Barth will sich mit anderen Betroffenen vernetzen und Einwendungen gegen die Baupläne dieser neuen Jetty erheben.
Es wird also voraussichtlich ein Planfeststellungsverfahren für die Jetty geben, also für den festen Anleger geben, der da errichtet werden soll. Darüber hinaus werden sie auch eine Genehmigung nach dem Bundesemissionsschutzgesetz für den Betrieb der FSRU brauchen. Das sind beides öffentliche Verfahren, da werden die Unterlagen ausgelegt und die Betroffenen können gegen den Plan oder gegen die BIMSCH-Genehmigung ihre Bedenken vorbringen und dagegen einwenden. Die müssen die Planfeststellungsbehörde bzw. die BIMSCH-Genehmigungsbehörde müssen das würdigen und müssen das abwägen und müssen darüber entscheiden, ob das genehmigungsfähig ist und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen das genehmigungsfähig ist.
60 Nachbarn sind zu der Veranstaltung gekommen. Sie alle haben Sorge davor, dass die Lärmbelastung, die von der Höegh-Gennet ausgeht, zunehmen könnte. Dagmar Marquardt schläft inzwischen schlechter.
Und ich habe auch mittlerweile Ängste, dass da irgendwas brennen könnte, explodieren könnte. Und jetzt habe ich gehört, dass da ja auch noch eine Ausbuchtung in der Elbe ausgebaggert werden soll. Hält dann der Deich? Das sind so viele Fragen, die noch nicht beantwortet sind.
Sorgen, die auch Gabi Polsenwang teilt. Und sie sieht noch ein Problem, wenn die Höegh-Gennet näher an das Wohngebiet verlegt wird.
Und ich sehe, die Grundstückpreise, das sinkt alles. Die Immobilien sind ja nichts mehr wert. Wer will denn da noch wohnen? Keiner mehr.
Sie und die anderen Betroffenen wollen ihre Sorgen formulieren, wenn die Baupläne für die neue Jetty ausgelegt werden. In den Einwendungen könnten Sorgen vor Störfällen oder vor dem Wertverlust von Immobilien genauso benannt werden wie etwa Schlafstörungen, hieß es auf der Versammlung. Und Familienmitglieder sollten je einen Brief schicken, um die Behörden und den Vorhabensträger möglichst lange zu beschäftigen, in der Hoffnung, den Neubau möglichst lange herauszuzögern.
Anwohner klagen über Lärm am LNG-Terminal in Brunsbüttel. Sie hörten eine Reportage von Jörn Schaar. Und mit diesem Hinweis endet Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.